Schön, dass ihr wieder alle da seid heute. Wir nähern uns dem Mai und es wird nicht mehr lange dauern, denn ich habe es sogar schon gesehen im April, da waren Heißluftballons am Himmel. Ein Mann fährt in einem Heißluftballon durch die Lüfte und hat sich dabei verirrt. Er geht in den Sinkflug und sieht auf einer Wiese eine Frau. Er sinkt weiter und ruft der Frau zu: Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich hatte meinen Chef versprochen, ihn vor einer Stunde zu treffen und weiß jetzt nicht mehr, wo ich bin. Die Frau auf der Wiese antwortete: Sie befinden sich in einem Heißluftballon. Etwa 10 Meter über Grund, zwischen den 40. und 41. Grad nördlicher Länge und zwischen den 59. und 60. Grad westlicher Breite. Sie müssen Beamtin des gehobenen Dienstes sein, sagte daraufhin der Ballonfahrer. Tatsächlich, das bin ich, antwortete die Frau verblüfft. Aber woher wissen Sie das? Nun, sagt der Ballonfahrer, alles, was Sie mir sagten, ist korrekt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit den Informationen anfangen soll. Und Fakt ist, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich bin. Offen gesagt, waren Sie keine große Hilfe. Sie haben meine Reise nur noch weiter verzögert. Sie müssen dann Beamter des höheren Dienstes sein, antwortete daraufhin die Frau. Bin ich, antwortet der Ballonfahrer, nun seinerseits verblüfft. Aber woher wissen Sie das? Nun, antwortet die Frau, Sie wissen weder, wo Sie sind, noch wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer großen Menge heißer Luft in Ihre jetzige Position gekommen und haben ein Versprechen gemacht, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten können. Nun erwarten Sie von den Leuten unter Ihnen, dass Sie Ihre Probleme lösen. Die Tatsache ist, dass Sie exakt in der gleichen Lage sind, wie vor unserem Treffen, nur jetzt bin ich irgendwie schuld. Also das war diese Heißluftballon-Geschichte. Aber es ist auch ein Bild für uns als Menschen irgendwo. Tümpeln wir manchmal durchs Leben wie in so einem Heißluftballon und wissen nicht so richtig, wo wir hingehören. Um das zu klären, haben wir heute diesen Abend. Wusstet ihr, Japaner essen sehr wenig Fett. Sie haben viel weniger Herzinfarkte als Briten und Amerikaner. Franzosen essen viel Fett und unkoscheres Getier. Sie haben ebenfalls weniger Herzinfarkte als Briten und Amerikaner. Japaner trinken sehr gutes Bier. Sie haben viel weniger Herzinfarkte als Briten und Amerikaner. Italiener trinken sehr viel roten Wein. Sie haben ebenfalls weniger Herzinfarkte als Briten und Amerikaner. Und dann erst die Sachsen und die Bayern. Sie trinken viel Bier und essen auch fettige Würste. Und sie haben auch weniger Herzinfarkte als Briten und Amerikaner. Fazit, iss und trink, was dir gefällt. Es ist die englische Sprache, die dich umbringt. Das war mein Einstieg und jetzt geht's los.
Liebe Freunde, Daniel war ein Jude aus Jerusalem. Als Knirps gekidnappt, als Teenager auf Staatstreue getrimmt, als Beamter in Babel ausgebildet, klug, geschickt, begabt, für die politische Laufbahn wie geschaffen. Es dauerte gar nicht lange, da hat er es bis zum Minister geschafft. Und fast wäre er zur rechten Hand des Königs geworden, der erste Stellvertreter im Staat gewesen, fast hätte man ihn zum Ministerpräsidenten gewählt. Aber in dem Augenblick, als er Ministerpräsident werden sollte, da kriegen ihn seine Gegner zu fassen und stürzen ihn. Denn das ist ja klar, so ein Mann wie der, der hat eine Menge Neider und einen Haufen Konkurrenten. Da gab es noch genug andere, die zwar nicht so viel auf dem Kasten hatten wie der, aber die eben auch diesen Posten haben wollten. Die hatten sich sowieso schon lange darüber gefoppt, wie der Daniel sie alle der Reihe nach, einen nach dem anderen, überrundet hat. Aber jetzt, als er die höchste Regierungsstufe erreichen sollte, da platzten den vor Neid die Nerven und sie beschließen, ihn abzuschießen. Das ist bei dem Daniel aber gar nicht leicht gewesen. Und zwar deshalb, weil der sich nichts zu Schulden kommen ließ. Der hat keine Geldskandale gemacht, keine Weibergeschichten, Der hat nicht mit Baulizenzen und mit Immobilien geschoben. Der hat keine Parteigelder veruntreut, keine schwarzen Konten eröffnet. Der hat keine Drogen zu sich genommen. Also nichts von dem gemacht, was so viele bekannte Persönlichkeiten in unserem Leben heute in Sport und Wirtschaft und Politik alles hinter sich gebracht haben, wovon wir ja ständig in der Tagesschau hören oder woanders lesen. Dem war einfach nicht beizukommen. Dem Mann war beim bösesten Willen nichts nachzuweisen. Daniel, Kapitel 1, Kapitel 6, Vers 5. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Und da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden. Diesen Satz, den kenne ich ganz gut. Den habe ich fast wirklich so in der Akte von meiner Frau gelesen. Meine Frau, die ist mal nachts halb elf auf der Straße angehalten worden von der Polizei und sie ist angeblich zu schnell gefahren, also 70 oder 60 km/h waren erlaubt und 70 wäre sie gefahren, also es ging um 10 km/h zu viel und da wurden auf der Stelle die Fahrpapiere weggenommen und die Ausweispapiere, die Flugtickets, weil die wollte im nächsten Tag zu einer Kur nach Ungarn fliegen. Die wurde behandelt wie so eine Schwerverbrecherin. Und da sollte ein Prozess gemacht werden. Und nun war das so, die Polizeiberichte von dem Tag, die zeigten ganz deutlich, außer den beiden Polizisten und meiner Frau war gar niemand auf der Straße gewesen. Ich meine, nachts halb elf in Karl-Marx-Stadt, da waren sie alle im Bett, da waren doch die Straßen leer. Es war gar niemand da. Und in den Schreiben, die verschiedenen Dienststellen der Stasi miteinander gewechselt haben, da steht eben auch dieser Satz in dem Einschreiben drin, nämlich, wir werden gar keinen einzigen Staatsanwalt finden, steht da, der eine Anklage formulieren wird, weil das eben die Lage nicht hergegeben hat. Haben dann trotzdem einen Prozess gemacht, das ist ja, da besticht man dann eben einfach ein paar Zeugen und dann geht das. Ich besitze ja noch die Quittung, was die Zeugen gekriegt haben, die haben jeder 1000 Mark bekommen für die Aussage, dass meine Frau da rumgefahren wäre. Na gut. Also der Satz, der ist mir sehr bekannt gewesen. Der Daniel, der ist in jeder Hinsicht einwandfrei gewesen. Und er hatte einen Punkt, wo man konnte einhaken. Ich lese nochmal vor, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Also, dass man da nicht eher drauf gekommen war. Er war ideologisch nicht astrein, er hatte eine falsche Weltanschauung. Und das war der Punkt, wo man den Hebel ansetzen konnte, um ihn aus dem Sattel zu wippen. Der Daniel stammte, wie gesagt, aus Jerusalem, war Jude. Und die Juden, die sind Menschen, die an Gott glauben und zu Gott beten. Zum Beispiel spricht jeder fromme Jude täglich mehrmals das Gebet aus dem 5. Mosebuch. Shema Israel, also höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Diese Worte hat der Daniel jeden Tag gebetet. Dreimal am Tage. Laut. Und das war bekannt. Und der Daniel machte sich da gar nicht draus. Also, das konnte jeder wissen, dass der betet. Dass er ein treuer Anhänger Gottes war. Und daran hat er auch seine Umschulung und seine Karriere und der hohe Posten überhaupt nichts ändern können. Wir werden nachher noch sehen, in welcher Gefahr, also Lebensgefahr, der geschwebt hat, als man ihn in die Höhle der Löwen reinwarf, damit die den fressen würden. Aber die Gefahr der Löwenhöhle, die ist nicht so schlimm wie die Gefahr des Salonlöwen, der sich so in hohen Posten erschleicht, indem er einen Bogen um Gott macht und vor den Menschen einen krummen Buckel macht. Es ist schon mancher auf dem politischen Parkett umgefallen. Ganze Kirchen haben vor den politischen Machthabern auf dem Bauch gelegen und Gott verraten. Durch das jahrhundertelange Bündnis von Thron und Altar, da hat die Kirche oft genug ihren Gottesglauben verleugnet. Wenn sie mit jedem Machthaber, ganz egal wer das nun gewesen ist, ins Bett gegangen ist und ihre Dienste angeboten hat. Und so ist es ja bis heute. Aus lauter Angst, bei irgendjemandem falsch anzukommen, wird das nachgeplappert, was gerade Mode ist. Zum Beispiel gibt es, ich will nicht sagen in der ganzen Kirche, aber in Teilen der Kirche, Leute, die sagen, du darfst keine Mission zu den Juden machen, du darfst keine Mission bei den Moslems machen. Zu manchen Sachen sagen sie wiederum gar nichts, zum Beispiel zu dem hundert- und tausendfachen Mord an den ungeborenen Kindern. So erklären das, was Sünde ist, als Nicht-Sünde. Jetzt wird eine Trauung beschlossen für Homosexuelle, obwohl die Bibel sagt, dass das Gott ein Gräuel ist. Das hat der Kirche bis zum heutigen Tage den Ruf eingebracht, sie wäre eben weiter nichts wie so Instrument der Herrschenden und der besitzenden Klassen. Aber die Kirche ist ja nicht dazu da, die herrschende Klasse zu stützen oder auch zu stürzen, sondern die ist dazu da, allen Menschen aller Klassen zu sagen, Gott will dich. Der Daniel, der gehört zur herrschenden Klasse. Aber Gott hat ihn davor bewahrt, am Hof des Königs ein Höfling zu werden. Und das ist das erste große Wunder in unserem Kapitel. Denn die Versuchung, die ist für den Daniel natürlich groß gewesen. Das ist ja klar. Du weißt doch, wie das ist, wenn du, wie das früher zu DDR-Zeiten war, zum Beispiel der einzige Mensch in der Klasse warst, der sich zur Kirche hielt. Ich habe immer gedacht, das ist bloß so bei uns gewesen. Durch meine Reisen durch den Westen habe ich festgestellt, in den neuen, in den alten Bundesländern, da habe ich viele getroffen, die mir sagen, ich bin der einzige Christ in der ganzen Klasse. Das ist nicht bloß im Osten so gewesen. Und du bist vielleicht heute auch der Einzige deiner Familie, der an Gott glaubt. Und jetzt stell dir mal den Daniel vor, der war der einzige Mensch im ganzen babylonischen Reich, außer mit seinen paar Kumpels, der an Gott glaubte. Allein in dem ganzen Riesenapparat, das ist dieser babylonische Machtapparat, in seinem gesamten Ministerium, sogar im Inneren, in der inneren Abteilung, sind alle anders als er. Aber er gehört eben nicht zu der Sorte, die wegen ihrer Karriere Gott den Rücken kehren und die wegen eines schönen Postens ihre Seele verkaufen und die, um im Leben vorwärts zu kommen, zum Rückversicherer werden und ihren Glauben verleugnen. Der gehört nicht zu denen, die ihren Glauben so im Herzen haben, aber nach außen nichts durchblicken lassen. Die im Inneren einen frommen Standpunkt vertreten, aber äußerlich wo ganz anders stehen. Ich habe auch meinen festen Standpunkt, sagte der Wetterhahn und drehte sich nach dem Wind. Also so eine windige Type war Daniel nicht. Der orientierte sich nur nach einer einzigen Richtung, nach Jerusalem, nach der Stadt Gottes, also nach Gott. Der war Gott treu. Und vielleicht war es gerade diese unbeugsame Treue, diese unbedingte Wahrhaftigkeit, diese ehrliche Gradlinigkeit, die ihm die Gunst des Königs verschafft hat. Denn der König, der hatte natürlich erkannt, auf diese Karrieremacher und Speichellecker, die ihn da umgaben,
Ja.
Auf die konnte er sich nicht verlassen. Aber auf den Daniel, das wusste er, auf diesen Mann kann man sich verlassen. Der ist ehrlich, der ist treu. Da wusste man, woran man ist. Dem konnte man vertrauen. Besser als dem ganzen Geschmeiß von Heuchlern, die da am Hof tätig waren. Ein Mensch, der seine Überzeugung ehrlich äußert, der ist immer vertrauenswürdig. Treue und Vertrauen, das gehört zusammen. Und wenn du willst, dass die Menschen dir vertrauen, wenn du willst, dass sie, also deine Freunde und deine Feinde, dich überhaupt ernst nehmen, dann brauchst du nur ehrlich deine Überzeugung zu vertreten. Leg beim Einzug ins Lehrlingsheim oder ins Altersheim, leg als erstes die Bibel auf den Tisch, damit von vornherein klar ist, was du für ein Mensch bist, nämlich ein Christ. Und dadurch wissen die anderen alle gleich Bescheid. Und durch Offenheit und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, da machst du dich vielleicht nicht beliebt, aber du machst dich dadurch auf alle Fälle vertrauenswürdig. Nun waren also noch die neidischen Kollegen um ihn rum, die Daniel seine Vertrauensstellung nicht gönnten. Und die überlegten die ganze Zeit, wie sie ihn nun austricksen könnten. Und diese Neidhammel, die marschieren zum Leithammel, also zum König. Und das lese ich euch vor. Der König Darius lebe ewig, sagen die. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben werden und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, also von dir, o König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Und so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Okay, sagten die Neidhammel. Okay ist die Abkürzung für O König. Okay, jetzt sitzt er in der Falle. Jetzt haben wir ihn soweit. Und wir erhalten hier so ganz nebenbei mal einen Einblick über den Mechanismus des Personenkultes, den so viele Herrscher betreiben oder betrieben haben. Der Stalin und der Hitler und der Mao und der Ulbricht und der Honecker und so weiter. Das ist ja interessant, dass nicht der König selber auf diese irre Idee kommt, sich als Gott anbeten zu lassen, sondern diese Idee wird ihm ja von seinen Untertanen suggeriert. Das sind immer die kleinen Geister von unten, die in Menschen zum Personenkult aufschaukeln. Und wenn der Mensch auf der Regierungsschaukel selber so ein kleiner Geist ist, da gefällt ihm das. Dann lässt er sich das gefallen. Der Hitler, der eigentlich Schickelhuber hieß, Anstreicher aus Braunau. Und der Honecker, kleiner Dachdecker aus dem Saarlandgebiet. In unserem Falle sieht man, wie ein mächtiger Mann abhängig wird von seinen eigenen Untergebenen. Und außerdem zeigt sich, dass selbst der König, der ja angeblich wie so ein Gott ist, abhängig ist von einer über ihm stehenden anonymen Macht. Hier ist dauernd die Rede von einem Gesetz der Meder und Perser die Rede, dass man nicht übertreten darf. Selbst der König steckt in einem Abhängigkeitsverhältnis und hat nicht die Freiheit zu machen, was er will. Der kann nicht einmal, wie wir gleich sehen werden, der Stimme seines Gewissens folgen. Diese Freiheit, nach seinem eigenen Gewissen zu handeln, die hat nur der Daniel. weil er in seinem Gewissen nicht bestimmen lässt, was zu tun ist, wenn das von der Regierung angeordnet wird oder von der Gesellschaft oder von anderen, sondern er richtet sich allein nach Gott. Der Daniel ist in seinem Gewissen allein abhängig vom Obersten. Und je mehr du von Gott abhängig bist, umso freier wirst du. Der Daniel, der beteiligt sich nicht an dem durch Gesetz staatlich verordneten Personenkult. Als er von dem Gebot des Königs hört, da geht er, so heißt es hier, in sein Haus. Es gibt Zeiten, da ist es gut für einen Christen und einen gläubigen Menschen, dass man sich in seine vier Wände mal verkriecht eine Weile. Also in den Untergrund zurückzieht. Das haben ja viele Christen in vielen Situationen auch so machen müssen. Jeder Tourist, der nach Italien kommt, der kann das dort sehen, in den Katakomben. Das sind so unterirdische Gänge unter dieser Stadt, wo die Christen sich rein verkrochen haben, als die Verfolgungszeit losging. Die sind da untergetaucht. Und für den Daniel beginnt jetzt seine Katakombenzeit. Also der provoziert den König nicht durch irgendwelche Äußerungen oder Proteste oder was, sondern er zieht sich einfach still in sein Haus zurück. Aber dieser Rückzug in sein Haus, der wird nun nicht zur Verleugnung. Und das ist das zweite Wunder in dieser Geschichte. Gott bewahrt den Daniel vor der ungeheuren Versuchung, jetzt nur auch noch in seinem Haus die Finger von Gott zu lassen. Der hätte sich ja sagen können, also wozu die Hände falten? Ist doch nur eine äußerliche Haltung. Auf die Gebetshaltung kommt es da gar nicht drauf an. Es kommt doch darauf an, was man im Herzen denkt. Und hätte die Finger von Gott lassen können. Wozu überhaupt laut beten, wie das bei den Juden üblich war? Gott hört auch so, was ich will. Der braucht ja nicht, das braucht ja nicht laut gesagt zu werden. Kann ich auch ohne laute Töne mit ihm reden. Wozu überhaupt beten? Und Gott ist ein Wissen, der weiß doch sowieso schon vornherein, was mir fehlt und so, was ich will. Aber solche Argumente, die zählen für so einen Mann wie Daniel überhaupt nicht. Er bleibt treu, auch im Gebet. Und er betet laut, wie sich gehört, und dass es jeder hören kann. Nämlich bei offenem Fenster. Schema Israel, höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott, und so weiter. Und es macht ihm absolut nichts aus, dass die Schlitzaugen ums Haus schleichen und nur darauf lauern, ihn bei irgendeiner religiösen Handlung zu erwischen. Also der Daniel war nicht so unverschämt wie der große Kabarettist Werner Fink während der Nazizeit. Der hat immer die Nazis auf die Schippe genommen und der hat sich ziemliche Provokationen darunter erlaubt. Als er mal sah, dass die Spitzel, die da immer dabei waren, mit dem Nachschreiben seiner politischen Witze gar nicht nachkamen, da hat er sein Programm unterbrochen und hat gesagt, kommen Sie mit oder soll ich gleich mitkommen? Also, Daniel hat niemanden auf diese Weise wie dieser Kabarettist provoziert. Der hat ganz einfach zu Gott gebetet. Und überhaupt kannst du dir Daniel zum Vorbild für das Gebetsleben nehmen, wie du beten solltest. Ich nenne dir mal vier Grundsätze über das Gebet. Erstens, gewöhne dich an regelmäßiges Beten, aber bete nicht gewohnheitsmäßig. Das heißt, beten kannst du ja grundsätzlich immer und überall. Aber nicht immer und überall hast du die Ruhe dazu, ist es die wirkliche Situation. Und deshalb such dir in deinem Tageslauf irgendeine Zeit, wo du das in aller Ruhe machen kannst. Zweitens, bete in würdiger Form, aber entwürdige das Beten nicht zu einer Formsache. Das heißt, beim Beten, da plauderst du nicht mit irgendeinem Kumpel, sondern du redest ja mit deinem Schöpfer, mit dem Chef des Universums. Also begegne ihm mit Ehrfurcht. Und weil er gleichzeitig dein Vater ist, da sprichst du ihm aus einem kindlichen Herzen und beleidige ihn nicht durch irgendwelche gekünstelten Ausdrücke. Drittens, bete immer nach der einen Seite, wie Daniel in Richtung Jerusalem, also zu Gott hin. Aber bete nicht einseitig. Also wenn du zu Gott betest, zum Beispiel in der Gebetsgemeinschaft, dann bete wirklich zu Gott und predige nicht deine Mitchristen an. Bete nicht immer dasselbe, sondern besprich mit Gott dein ganzes Leben. Und viertens, bete im Verborgenen, aber verbirg nicht, dass du betest. Das heißt also, mach aus deinem Gebet keine Demonstration. Also ich finde das nicht gerade christlich, einem Atheisten durch lautes Beten vorm Essen den Appetit zu verderben. Aber es ist ebenso falsch, vor anderen zu verleugnen, dass du vor dem Essen überhaupt betest. Also bleib beim Beten natürlich und ehrlich. So, der Daniel, der richtet sich nach diese vier Regeln, ohne Rücksicht darauf, dass die Spitzel ihre langen Ohren machen. Und die hören das natürlich und sausen, kaum dass er Amen gesagt hat, zum König. Und jetzt kommt es nur so, wie es kommen musste. Ich lese es euch vor. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, das ist wahr. Und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Da sagten sie zu ihm, der Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu retten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Und der König, der ihn gerne retten wollte, aber gebunden ist, der ruft ihm einen Satz, an den er selber gar nicht glaubt. Der König sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und dann schmeißen sie ihn eben in die Grube. Und das lese ich euch auch vor. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging in seinen Palast, fastete die ganze Nacht, ließ kein Essen vor sich bringen und konnte nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf, ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch retten können vor den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig, mein Gott hat seinem Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn von ihm Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das ist das dritte Wunder in diesem Kapitel. Die Bewahrung vor dem gefräßigen Löwen. Und ich möchte das jetzt so stehen lassen, wie das hier in der Bibel steht, und deswegen habe ich euch das auch so vorgelesen, ohne den Versuch zu machen, das jetzt irgendwie erklären zu wollen. Gott hat den Löwen das Maul zugehalten. Fertig. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Und es wäre wirklich Irrsinn, irgendeine andere Erklärung zu suchen. Und auch das haben die Christen immer wieder erfahren. Gott kann auch dem fiesesten Feind das Maul zuhalten, die Hände festhalten, die Augen zuhalten. Das hat zum Beispiel die Corinne Bohm erlebt, von der da draußen ein Buch auch liegt. Als sie eingeliefert wurde ins KZ Ravensbrück, da gab es eine Leibesvisitation, erst mit den eigenen Klamotten und dann noch im KZ-Kittel. Und beide Male wurde die Bibel, die diese Frau an ihrem Körper versteckt hatte, nicht gefunden. Da hatte Gott den SS-Leuten, diesen Tieren in Menschengestalt, eben die Augen zugehalten. Und ich kann von mir selber bezeugen, dass Gott der Stasi die Hände gebunden hat, obwohl die mich psychisch und physisch und beruflich fertig machen wollten. Ich sollte aus Karl-Marx-Stadt entfernt werden. Ich sollte aus dem Pfarramt entfernt werden. Ich sollte sogar aus der DDR entfernt werden. Später sollte noch unsere Ehe torpediert werden. Und ich sollte als krank erklärt werden, damit ich gar nicht mehr draußen mit dem Auto rumfahren kann und meinen Dienst nicht tun kann. Das haben die sich alles so ausgedacht und die haben doch die Macht gehabt, mich zu vernichten. Wer bin ich denn gewesen? Kleiner Pfarrer aus Gornrockstedt. Aber Gott hat der Stasi die Schnauze zugehalten, das muss ich zur Ehre Gottes bekennen, und er hat mich gerettet. Und ich bin der bösen Falle der DDR entronnen, ohne dass mir ein Haar gekrümmt worden ist und ohne dass ich irgendwann mal verhaftet war oder sowas. Als der Daniel, der Knecht Gottes, in die Löwengrube geworfen wurde, da war für ihn der Ofen erstmal aus, und zwar endgültig. Aber wo wir Menschen am Ende sind und kein Land mehr sehen, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Als 500 Jahre später, wie diese Geschichte hier war, Jesus, der Sohn Gottes, in sein Grab gelegt wurde, da war für ihn auch erstmal der Ofen aus. Und da erschien kein rettender Engel. Und da kamen ein paar Soldaten, ein paar rohe Soldaten, die ihm in den Leib gestochen haben. Und da wurde der Tote in den Grab gelegt, in eine Felsenhöhle, Stein davor, Siegel dran. Genau wie beim Daniel, 500 Jahre eher. Und dann war eben Ruhe. Schluss mit dem Jesusrummel, aus mit der Jesusbewegung, Sense mit Jesus. Die Gegner triumphieren, die Jünger, die resignieren. Und als sie am Ostermorgen zu dem Grab gehen, ist das auch noch leer. Aber dort steht ein Engel. Das ist typisch, dass in diesen Geschichten genau immer die Engel eine solche Rolle spielen. Dort steht ein Engel und der sagt, was viel unfasslicher ist, als was ihr heute über den Daniel gehört habt. Denn dieser Engel sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Gott, der Daniel aus der Löwengrube geholt hat, der hat auch Jesus aus seinem Felsengrab befreit. Und er wird auch dich aus deinem Grab befreien. Und wenn du vielleicht jetzt durch eigene oder fremde Schuld oder durch eigene oder fremde Dummheit in irgendeiner Klemme sitzt, in einer Situation, aus der du keinen Ausweg mehr weißt, dann möchte ich dir sagen, Gott weiß immer, einen Ausweg. Es gibt für Gott keine ausweglosen Situationen. Der Gott, der mit dem Tod fertig wurde, nur der wird auch mit deinen Problemen fertig. Gott kann nicht nur ein paar Löwen, der kann auch noch ganz anderen Kreaturen den Mund zu halten. Und wenn Gott befiehlt, Löwen, Schnauze, so wie unser Abend hier heißt, dann haben die nichts mehr zu melden. Gott kann seine Mitarbeiter, seine Kinder, die zu ihm gehören, die kann der schützen. Der Daniel, so heißt es hier, der hatte seinem Gott vertraut. Und so steht es auch in der Bibel drin, den Treuen ist Gott treu. Gott schützt und rettet, ganz egal, wie die Sache verläuft, auf vielfältige Weise. Und davon will ich euch jetzt noch ein Beispiel erzählen. Vor über 100 Jahren, da stach ein Schiff in See, das war der größte Luxusdampfer der damaligen Zeit, und bevor dieses Schiff ins Wasser gelassen wurde, da konnte man mit riesigen Buchstaben dran gepinselt lesen, No God, no Pope. Das heißt, wir brauchen keinen Gott und wir brauchen keinen Priester. Und der Kapitän dieses Schiffes, der hat geschrieben in dem Prospekt, der da verteilt wurde, selbst Christus kann dieses stolze Schiff nicht zum Sinken bringen. Und dann fuhr das Schiff auf seine erste Fahrt los. Und ihr kennt alle die Geschichte, habt den Film gesehen oder das Buch gelesen. Das war die Titanic, die stieß an einen Eisberg und ging unter. Und über 1400 Menschen starben, weil nicht genug Schwimmwände des Westen an Bord gewesen sind. Und einer, der da auch ins Wasser geflogen war, das war ein Prediger, der wollte irgendwo hinfahren zu predigen, jedenfalls, der schwamm im Wasser da rum und das sah er entfernt von ihm irgendwo, weiß nicht wie weit, das war ein junger Mann auch rumrudern. Und da hat er zu dem geschrien, junger Mann, haben Sie Frieden mit Gott? Da rief er nein und dann wurden die wieder getrennt. Und nach einer Weile, als sie sich wieder verständigen konnten, da nahm dieser Prediger, John Harper hieß der, alle Kräfte zusammen, schrie er mal, junger Mann, sind Sie gerettet? Und da wurde der von einer Welle überspült und der wurde nie wieder gesehen. Aber der junge Mann, der wurde rausgefischt aus dem Wasser und wurde gerettet. Und 14 Tage später stand er in Chicago vor einer Gruppe von Menschen, hat da diese Geschichte erzählt, die ich euch jetzt erzählt habe. Und er hat sie geschlossen mit den Worten, ich bin der letzte Prediger. Ich bin der letzte Mensch, der den John Harper nochmal gehört hat. Und er hat als der Letzte mich zur Rettung gerufen. Ich hoffe, ich bin nicht der letzte Mensch und Prediger, der zu dir spricht. Und ich wünsche dir, dass du noch viele Gelegenheiten hast, das Wort Gottes zu hören. Aber egal, wie lange du lebst oder nicht, ich wünsche dir, dass sich in deinem Herzen diese eine Frage einbrennt. Mensch, bist du gerettet? Und zwar, bis du dazu ein ehrliches Ja sagen kannst. Und wenn du heute dazu ein Ja sagen willst, dann will ich dir sagen, wie das vor sich gehen kann. Wie kann man zu Gott sein Ja sagen? Wie kann man ihn einladen? Wie kann man denn gerettet sein, gerettet werden? Ich muss es jeden Abend erklären, weil es immer jeden Abend irgendwo noch ein paar neue Leute da sind. Dieses Kreuz hier, das bedeutet Jesus. Das ist ein Symbol von Jesus. Und für uns hier als Christen bedeutet das, wir Christen glauben, Jesus ist jetzt hier. So. Und genau wie wir in der Zeichensprache dieses Signal aussenden, Jesus ist hier, da kannst du in der Zeichensprache auch dein Signal aussenden, indem du zum Beispiel aufstehst, gleich wenn der Wolfgang ein Lied spielt, aufstehst und hier nach vorne kommst und dich hier vorne hinstellst. Denn ich bleibe hier vorne stehen, weil ich dir helfen will. Denn dann wird das so sein, die Kameras sind alle ausgeschaltet, dass wir den auferstandenen Jesus anreden. Der ist ja nicht mehr im Grab, sondern der ist ja auferstanden, der ist ja gegenwärtig. Und ich helfe dir dabei. Wir reden Jesus an, übrigens wirst du nicht alleine hier stehen, da stehen ja dann kommen Mitarbeiter mit dazu. Und indem du das Übergabegebet, was ich dir vorspreche, Satz für Satz nachsprichst, da ist der entscheidende Schritt damit getan. Und dann müssen noch andere Schritte folgen, da muss ja noch ein Weg draus werden. Aber das Entscheidende ist, dass du einmal sagst, Herr Jesus, ich will dich. Und du kannst das natürlich auf deinem Sitz jetzt zum Beispiel machen, ohne dass deine Nachbarn das merken. Kannst du auf dem Heimweg machen, kannst du alles tun. Aber du kannst es eben auch in aller Öffentlichkeit tun, als ein Zeugnis auch. Und als eine Vergewisserung für dich, damals habe ich dort und dort mein Leben Jesus übergeben. Und wenn du das tun willst, dann kannst du jetzt während des Liedes hier vorkommen. Gott will alle, die Punkte und die Farbe, Christus.